Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Sascha Palmberg. Viel Spaß und schöne Osterferien. It's just different.
Aber ich habe auch irgendwann mal gesagt, so, weißt du, es muss sich ja was verändern in meinem Leben. Und habe meine Klamotten gepackt und habe mir 7 Tage ein Hotel genommen und habe dann erstmal geguckt, wie man in Taiwan überhaupt leben kann, Visum bekommt und eine Arbeitserlaubnis. Das habe ich ja nicht gemacht, als ich in Deutschland war. Ich bin da einfach mal hingefahren und habe mir das dann angeguckt. Das ist, glaube ich, diese Flexibilität. Hört auf rumzujammern, macht was besser. Gib dich doch nicht mit dem Status quo ab. Aber dann musst du halt gucken, dass du irgendwie 1-2 Stunden oder was am Tag noch rausdrückst, anstatt du dir irgendwie die neueste Serie auf RTL 2 abends reinziehst. Und siehst einfach zu, dass du dich entweder fortbildest und eine neue Option oder nach neuen Optionen und Perspektiven für dich schaust und für deine Familie. Um genau aus der Nummer rauszukommen, die dich offensichtlich unglücklich macht. Weil meine Güte, du hast nur ein Leben. Was willst du da, wolltest du die ganze Zeit unglücklich sein?
Herzlich willkommen zum New Work Chat Podcast, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Von und mit Gabriel Rath.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast, Episode 221. Ich bin Gabriel und mache das hier seit 2018. Ich bin verheirateter Vater von 3 Töchtern und frage mich, was wir heute dafür tun können, dass wir morgen eine menschenfreundlichere Arbeitswelt haben. Ich darf hier in diesem Format mit wirklich interessanten Menschen sprechen über die Art und Weise, wie sie arbeiten, wie sie Projekte mit Leidenschaft vorantreiben. Ich darf fragen, was sie gelernt haben aus ihren Projekten, aus ihren Fehlern. Das sind Experten und Expertinnen rund um das Thema New Work, aber auch Menschen aus ganz anderen Kontexten. Heute geht es sehr stark um Innovation und Technologie. Und mein heutiger Gast begleitet dieses Thema wie kein zweiter. Er ist der Tech-Blogger Deutschlands. Ich hatte ihn bereits vor 4 Jahren schon mal einmal hier im Podcast. Sascha Palmberg ist wieder da. Freue mich ganz besonders, dass er sich die Zeit genommen hat. Er lebt seit 15 Jahren in Taiwan, in Taipei. Und ich habe aus Rostock mit ihm gesprochen. Wir haben über die letzten 3-4 Jahre gesprochen. Da hat sich ja nochmal alles verändert in der Arbeitswelt. Ich wollte natürlich wissen, wie es ihm ergangen ist, was er auch erlebt hat, und ich wollte wissen, wie er die aktuellen Entwicklungen sieht rund um AI, Robotik und natürlich auch die Frage, ob Optimismus oder Pessimismus angebracht ist, denn es gibt natürlich auch Grund zur Sorge. All das besprechen wir heute in New Work Chat Podcast 221. Ich wünsche euch gute Unterhaltung. Diese Folge erscheint am Ostersonntag, insofern auch euch doch mal frohe Ostern, genießt den heutigen und den morgigen freien Tag. Schöne Grüße und wir hören uns später nochmal wieder. Bevor wir starten, möchte ich euch auch noch den Podcast-Sponsor vorstellen. Deskly präsentiert diese Folge. Wenn ihr hier zuhört, dann wisst ihr, dass Deskly ein wunderbares Desk-Sharing-Programm ist. Das heißt, eure Mitarbeitenden bekommen die Möglichkeit, sich einen Raum, einen Arbeitsplatz zu buchen in euren Büros. Und ihr habt dann die Übersicht und seht, wie die Auslastung ist. Ihr seht auch, wie die Präferenzen sind und könnt dementsprechend auch eure Arbeitsflächen besser planen. Das Ganze kommt daher mit einer intuitiven Arbeitsplatzlösung und die könnt ihr natürlich kennenlernen. Und dazu packe ich euch den Link in die Shownotes und ihr könnt natürlich dann auch nochmal sehen, wie so Erfahrungswerte sind von anderen Unternehmen, also von der Sparkassenwelt bis hin auch in die Technologie-Startups wird Deskly schon genutzt und ich würde vorschlagen, ihr lernt es mal kennen, denn es macht wirklich Spaß, sich so auch zu verabreden und zu gucken, wann gehe ich wofür und vielleicht auch dann mit wem ins Büro. Viel Spaß damit! Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Sascha wieder da ist. Schöne Grüße aus Deutschland, aus Rostock City.
Hallo Gabriel und vielen, vielen Dank. Ist ja jetzt auch schon ein bisschen rum. 3 Jahre oder was, ne? Seit dem letzten Mal.
Ist echt schon Also dazwischen liegt nochmal eine ganze komplette Transformation, mindestens eine.
Ja.
Wie ist es dir denn ergangen in den letzten 3 Jahren?
Du gut. Ich habe Corona hier in Taiwan ausgesessen, mehr oder weniger. Man kam schon raus, aber wenn du wieder ins Land wolltest, hat das dann einfach bedeutet, dass du 2 Wochen in der Anfangsphase und dann nachher 1 Woche in Quarantäne gehen musstest. Ganz am Anfang gab es dafür eigene Quarantänehotels. Dann durftest du es nachher zu Hause machen. Und ich habe es dann echt so lange durchgehalten bis zum Mai 2022, insgesamt 2,5 Jahre am Stück dann halt hier gewesen. Und dann musste ich nur noch 1 Woche in die Quarantäne und zu Hause. Aber da ist mir trotzdem die Decke schon gut auf den Kopf gefallen.
Ja.
Es lief soweit gut.
Siehst letztes ja, Mal, als wir gesprochen haben, warst du noch beim Daimler.
Ja, guck mal, so schnell geht's.
Ich habe ja hier diese schöne Einstiegsfrage. Ich weiß gar nicht, ob ich die vor 3 Jahren schon hatte. Ich glaube schon. Unsere mittlere Tochter, wir haben ja 3 Töchter, die Mathilda, die spricht ja hier das Intro ein. 10 Jahre alt mittlerweile. Und ich würde dich mal bitten, ihr zu erklären, was du eigentlich so machst.
Ich schreibe ins Internet. Das ist, glaube ich, die beste Bezeichnung genau dafür. Ich definiere mich über all die Jahre als Blogger. Das ist natürlich eine breite Schublade, in die man viel reinpacken kann. Ich bin wieder back to the roots nach meiner Daimler-Zeit und schreibe jetzt einen wöchentlichen Newsletter, Blog und mache dazu noch einen begleitenden Podcast über Tech, Mobilität, Nachhaltigkeit, AI, Netzkultur, was man alles, da siehst du, wie groß die Schublade sein kann, was man da alles so mit hineinpacken kann, weil ich glaube einfach, dass es große Schnittmengen gibt zwischen diesen einzelnen Bereichen.
Und das war früher so ein Nerd-Thema und mittlerweile ist es Mainstream, oder?
Ja, ich glaube, Tech ist schon so vor 15 Jahren, 16 Jahren. Ich glaube, dass das erste iPhone eine ganze Menge in der Richtung getan hat. Ne? Zum allerersten Mal haben Menschen rund um die Uhr nicht nur Tech genutzt, ganz anders. Zuvor, wenn man einen PC oder einen Mac oder was auch immer genutzt hat, dann war das entweder am Arbeitsplatz oder wenn ich zu Hause arbeiten musste. Ja, das sind also temporäre Phänomene gewesen für die meisten Menschen. Und auf einmal hält so Tech Einzug in den Alltag, dass wir am Tag 4-5 Stunden lang auf diese Dinger für allen möglichen Quatsch auch drauf gucken, dass wir Fotos machen, dass wir Videos schießen, dass wir Filme darüber angucken. Tech hat das, glaube ich, alles so wahnsinnig verändert in den letzten 2 Dekaden, dass es natürlich Mainstream ist, ne?
Alle haben ihre Geräte oder ihre Wearables. Das sind Ringe, das sind Dinge, die ans Gehirn angeknüpft werden mittlerweile. Da kommen wir nachher auch nochmal zu so ein paar aktuellen Themen. Das Ding ist ja, wir beide sind ja auch noch in der Welt groß geworden, als es das Internet einfach so nicht gab. Wenn wir jetzt unsere Kids, meine Kids, wenn ich mir die anschaue, das ist alles Normalität. Es ist schon fast so, dass wir es zurückdrängen müssen, dass wir gucken müssen, wie gehen wir damit um. Was würdest du Kindern von heute sagen, was war das Coole daran, in einer Zeit groß zu werden, in der es all das nicht gab?
Ich glaube, wir reden ja so gerne von den Digital Natives. Ich glaube, dass ich auch schon in einem gewissen Umfang digital aufgewachsen bin. Also ne, mein erster Taschenrechner, das war jetzt kein Abakus, wo ich ein paar Kugeln aus Holz über eine Eisenstange geschoben habe. Meine erste Uhr war eine Casio Digitalo. Übrigens, der Taschenrechner war auch von Casio.
Texas Instruments war auch ganz groß.
Ja, der ganz simple Casio sieht auch heute immer noch so aus. Und mein erster Rechner kam, als ich 11 oder 12 Jahre alt war. Und aber es gab natürlich diesen Unterschied, dass das Netz oder DFÜ, Datenfernübertragung, nannte sich das dann damals, das ist so natürlich nicht gegeben hatte. Das fing so bei mir so Mitte der 80er Jahre an, dann mit einem lustigen Akustikkoppler. Aber es gab, glaube ich, auch schon so eine Form von Community und Social Media. Das hat eine ganze Menge damit zu tun, dass du dich natürlich mit anderen Menschen getroffen hast, die auch Rechner hatten. Und dann hat man sich gegenseitig besucht und an Sachen gearbeitet. Aber parallel dazu bist du halt auch noch schön viel vor die Tür gegangen mit deinem BMX-Rad durch die Wälder gereizt, hast irgendwelche Baumbuden gebaut und hast Metaverse im Sandkasten gespielt, indem du mit deinen Matchbox-Autos dir wie bei Minecraft alles bauen konntest, was man sich vorstellen konnte. Nicht nur mit dem Matchbox-Auto, aber vor allen Dingen mit dem Sand als Grundlage. Ich glaube, dass sich Verhaltensweisen, die es vor 30, 40 Jahren gab, nicht so großartig verändert haben. Die Umgebungen, auf denen diese stattfinden, haben sich verändert und angepasst. Heute trifft man sich dann, wie gesagt, in irgendwie einem Online-Game und tauscht sich aus und hat parallel dazu, weiß ich nicht, irgendwo ein Voice-Chat auf Discord laufen oder Teamspeak nutzt man wahrscheinlich heute nicht mehr, aber auf Discord laufen und unterhält sich mit den Leuten. Ja, da mögen vermeintlich andere Distanzen inzwischen da liegen oder zwischen den einzelnen Teilnehmerinnen. Aber das schafft ja auch ganz andere Brücken und ganz andere Perspektiven, was man vielleicht so früher halt nicht hatte. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Ich bin tatsächlich froh, dass ich die Möglichkeit hatte, aufzuwachsen in einer Zeit, die fundamentalste Transformation halt erlebt hat. Nämlich von dieser analogen Welt hin in eine digitale, aber vor allen Dingen in eine extrem vernetzte Welt. Ja. Und das hat schon Spaß gemacht, ja.
Hier geht's ja um Arbeit. Ich glaube ja, dass Arbeit was ganz Tolles sein kann. Mhm. Irgendwie sehen wir trotzdem immer wieder in den Studien, also allen voran diese Gallup-Studie, dass viele genervt sind von Arbeit, von ihrer Arbeit. Ich finde das immer so schade. Und nun hat sich die Arbeitswelt in den letzten 3 Jahren, in denen wir nicht gesprochen haben, extrem verändert. Und es kommt auch auf andere Sachen an heutzutage. Wenn wir noch mal ein bisschen bei den Kids und den Jugendlichen bleiben, was würdest du denen sagen? Oder was sollten wir denen sagen? Worauf kommt's an?
Lass dir nicht von irgendwelchen Tontilons erzählen, dass du programmieren lernen musst. Das ist das allererste schon mal. Das Thema ist durch. Das Thema ist in den nächsten 2, 3 Jahren komplett durch. Da wird die generativen AI-Modelle, die wir haben, machen das alles für dich. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man versucht, sich bildungstechnisch sehr breit aufzustellen. Man kann immer sagen, klar, wir brauchen die Experten in diesem und jenem Thema. Das Problem ist aber ganz einfach, dass die Dynamiken am Arbeitsmarkt und die technologischen Entwicklungen einfach oft innerhalb von wenigen Jahren einen komplett anderen Demand am Arbeitsmarkt entwickeln lassen. Je unflexibler und je spezialisierter du bist, umso schwieriger wird es für dich, anpassungsfähig und flexibel zu sein. Du hast gerade etwas angesprochen, was mich extrem nervt. Es gibt viele Menschen, die sagen, es kam auch gerade über diese Studie raus, wer sind denn die glücklichsten Menschen? Und wie jedes Jahr sind die Finnen wieder auf Nummer 1 und du denkst dir, what the fuck, ihr habt 6 Monate im Jahr geht die Sonne nicht auf. Ja, was ist denn da bei euch los? Und auch die nächsten Plätze zeigen dir, dass Skandinavierinnen und Skandinavier, Holländer, offensichtlich irgendetwas richtig machen. Es gab auch mal eine Studie von der Weltgesundheitsorganisation, wo die größten Menschen der Welt leben und womit das zu tun hat. Das hat zum einen mit der Ernährung zu tun, das hat aber auch eine ganze Menge mit Zufriedenheit und Glücklichsein zu tun. Die größten Menschen im Durchschnitt in einem Land sind in den Niederlanden. Das kann natürlich jetzt auch bei einer gewissen Politik, liegen, wo Deutschland jetzt gerade nochmal versucht, irgendwas durch den Bundesrat endlich durchzubekommen, eine Gesetzgebung. Vielleicht werden sie dann auch alle mal ein bisschen lockerer in Deutschland, keine Ahnung. Aber ein guter Freund von mir, um nur auf diese Studie zu kommen und dann die Brücke zu schaffen. Mhm. Sorry, dass ich so aushole. Ein guter Freund von mir, von dem ich es am wenigsten erwartet hätte, dass der jemals Deutschland verlassen würde, ist irgendwie so vor 15 Jahren mit Sack und Pack nach Norwegen ausgewandert. 80 Kilometer südlich von Oslo, ist angekommen, hat gesagt, pass auf, wir sind hier Einwohner 49, 50, 51 und 52 in dem Dorf. Und baut jetzt dort, ist Dachdeckermeister und baut dort klimaneutrale Häuser. Und nach 2 Jahren hat er gesagt, ey, ich will hier nie wieder weg. Das viel über Community erklärt, wie er dort aufgenommen wurde, wie die Kinder integriert wurden, wie stark man gemeinsam Dinge unternimmt, wie man füreinander einsteht, wie man auf andere aufpasst. Und das ist also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich hätte gerade ihm das so nicht zugetraut. Und das scheint etwas zu sein, was gerade in den skandinavischen Ländern sehr, sehr weit oben auf der Liste der Prioritäten ist. Mhm. Übrigens, auch wenn du das Bildungssystem vor Ort anschaust, das scheint alles irgendwie ein bisschen flexibler zu sein als die starren Strukturen, die wir in Deutschland haben, wo wir Flexibilität darüber definieren, dass wir uns erlauben, 16 Kultusministerien zu haben. Weil wir meinen, Föderalismus wäre auch effizienztechnisch was ganz Grandioses im Bildungssystem. Ich würde mir wirklich freuen, dass, wenn wir uns mehr abschauen aus Ländern, die offensichtlich in verschiedensten Bereichen etwas besser machen. Weil wenn Menschen da glücklicher sind, dann hat das ja irgendwie einen Grund. Und die entsprechenden Studien gibt's ja auch dazu, woran das liegt. Ja. Genauso sieht das auf dem Arbeitsmarkt aus. Wir haben den Klassiker in Deutschland. Ich glaube, wie viele Fachkräfte werden gesucht? 300.000. Da siehst du ja, dass wir uns wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren rein ausbildungstechnisch nicht ganz so hundertprozentig aufgestellt haben. Und das ist einfach schade, weil ich glaube, dass in einem Land, dessen einziger natürlicher Rohstoff Brainpower ist, also das, was wir zwischen den Ohren durch die Gegend tragen, und dessen einzige Möglichkeit ist, das zu fördern, ein top-notch und weltweit führendes Bildungssystem auf die Straße zu bringen, dass wir da so offensichtlich ein bisschen versagt haben. Also das würde ich raten, flexibel zu sein. Ihr lebt in Europa, ihr habt die einzigartige Möglichkeit, in 27 verschiedenen Ländern zu leben und zu arbeiten und zu studieren. Das ist ein ganz, ganz tolles Privileg. Nutzt das aus. Perspektiven verändern sich, wenn du andere Mentalitäten, wenn du andere Sichtweisen, Religion und sicherlich auch Tradition kennenlernst. Mhm. Und das, ja, offen zu sein und keine Angst davor zu haben. Wenn Menschen sich aufregen und sagen, mein Job ist so scheiße, erzähl's mir nicht, mach einen anderen. Hör auf, rumzujammern. Jetzt mag man sagen, ey, ja, klar, du kannst das so locker sagen. Du machst mittags um 12 Uhr den Computer an, tippst da 2-3 Stunden irgendwie was Lustiges, Humpty-Dumpty-mäßig ein und lässt den lieben Gott einen guten Tag haben. Aber ich habe auch irgendwann mal gesagt, so, weißt du, es muss sich was verändern in meinem Leben. und habe meine Klamotten gepackt und habe mir hier 7 Tage ein Hotel genommen und habe dann erstmal geguckt, wie man in Taiwan überhaupt leben kann, Visum bekommt und eine Arbeitserlaubnis. Das habe ich ja nicht gemacht, als ich in Deutschland war. Ich bin einfach mal hier hingefahren und habe mir das dann angeguckt. Das ist, glaube ich, diese Flexibilität. Hört auf rumzujammern, macht was besser. Gib dich doch nicht mit dem Status quo ab. Und ja, ich weiß, das sind natürlich auch alles Zwänge, Menschen, die haben Familie, entsprechende Verantwortung. Aber dann musst du halt gucken, dass du irgendwie 1-2 Stunden oder was am Tag noch rausdrückst, anstatt du dir irgendwie die neueste Serie auf RTL 2 abends reinziehst und siehst einfach zu, dass du dich entweder fortbildest und eine neue Option oder nach neuen Optionen und Perspektiven für dich schaust und für deine Familie. Um genau aus der Nummer rauszukommen, die dich offensichtlich unglücklich macht. Weil meine Güte, du hast nur ein Leben. Was willst du da, wolltest du die ganze Zeit unglücklich sein?
Ja, ich glaube, darüber könnte man einen ganz eigenen Podcast machen. Warum sind wir kulturell so, wie wir sind in Deutschland? Du hast ja aber offensichtlich es geschafft, dir eine Situation zu designen, in der du tun kannst, was du gerne tust. Ja. Mit vielen, die dir auch folgen. Wie bist du da, wie hast du das geschafft, diese Situation zu designen? Du hast ja auch viel ausprobiert, hast du gerade schon angesprochen, warst immer viel unterwegs, auch durch das Bloggen hast du natürlich viele Menschen kennengelernt, warst auf vielen Konferenzen international. Aber neben dieser Offenheit, was hat dir noch geholfen, so deinen Weg zu finden?
Indem ich mich ausprobiert habe. Ich habe viele Jahre genau in dieser Blase des Kritikers und Zynikerseins gehockt, in der ich mir kontinuierlich eingeredet habe, dass alle anderen keine Ahnung haben, nur ich, und dass alles sowieso scheiße ist, was andere machen. Und dass das, was ich gerade mache, eigentlich auch scheiße ist. Und dass sich das alles nicht ändert und das liegt auch, ich bin ja auch nur ein Produkt meiner Umgebung und das geht alles gar nicht. Dann habe ich irgendwann so Ende der 90er Jahre angefangen, halt ins Netz zu schreiben und halt über das, was meine Leidenschaft ausmacht, nämlich Tech. Das war für mich ein ganz, ganz wunderbares Ventil, um Frust abzubauen. Ich habe mich ganz irre über, mit wenigen Ausnahmen, über Tech-Medien geärgert. Da war noch halt, ich weiß es besser und bin der Zyniker. Diese Position, dass ihr habt keine Ahnung, ich zeig euch, wie es geht. Natürlich totaler Quatsch ist natürlich auch und eine gewisse Arroganz voraussetzt. Aber über die Jahre dann habe ich gemerkt, wie wichtig das für mich ist, dass ich meine Gedanken rausbekomme, dass ich dies dann auch noch im Kontext einer Leidenschaft rüberbringen kann und dass ich sämtliche Tools dafür habe, mittlerweile durch das Netz, durch die Digitalisierung, dass ich die Möglichkeit bekomme, dass es vielleicht auch andere lesen. Das hat dann relativ lange gedauert. Es hat fast 10 Jahre gedauert. Ich habe parallel immer schon ein bisschen Geld verdient. Eigentlich war es noch nicht mal Bloggen. Es war ein klassisches Tech-Journal-Medium, die ersten. Aber dann so Ende 2007 ging das dann halt los, dass ich wirklich zum richtigen Zeitpunkt da war und einen Trend mitgenommen habe im Mobile Computing, der dann einen Durchbruch geschaffen hat. Aber wie gesagt, für diesen Durchbruch hat es halt 10 Jahre gedauert. Und parallel neben der Schreiberei habe ich gearbeitet, habe mich dann abends hingesetzt und habe geschrieben. Und habe wirklich jede freie Minute genutzt und da rein investiert. Und dann habe ich, wie gesagt, dann war es eine Verquickung von günstigen Umständen. Und es hat geklappt. Und auf einmal ist es durch die Decke gegangen. Und hat mich dann seitdem jetzt 17 Jahre. Das Jahr des ersten iPhones. Das Jahr, als iPhone rauskam. Ich habe noch in den USA gelebt damals. Ging das dann auf einmal los. Und jetzt ist es so, dass ich wirklich dieses unglaubliche Privileg habe, mir das trotz der Abhängigkeiten, die ich natürlich habe. ich muss mich ja auch finanzieren. Also ich brauche für meine Formate Sponsoren, die sich sagen, der Sascha macht das so gut oder erreicht die Zielgruppe, die wir auch erreichen wollen mit unseren Messages. Da habe ich wirklich das unglaubliche Glück, ein mittelständisches Unternehmen in Deutschland aus meiner Heimat, aus dem Ruhrgebiet gefunden zu haben mit der Itemis AG, die mich einfach machen lassen, mit denen ich auch zusammen selber an neuen Ideen und Formaten und die Art und Weise, wie kommuniziert werden kann, arbeite. Parallel dazu habe ich die Abhängigkeit natürlich von Leserinnen und Lesern. Ich brauche ja diese Audience, die sich das anhören müssen und das lesen müssen. Weil, ich meine, wenn morgen LinkedIn abgeschaltet wird und weiß ich nicht, mein Podcast Spotify und so weiter, dann habe ich auch ein Problem. Natürlich. Ja, wenn du dir Instagram anschaust und weiß ich nicht, morgen sagt die Bundesregierung, ja sorry, das bannen wir jetzt mal wegen irgendwelchen Datenschutzregelungen, dann gibt's halt 99% weniger Models in Deutschland.
Der Sascha Lobo war ja gerade bei Hart aber Fair. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen oder mitbekommen hast. Und da ging es auch um diese Verbotsdiskussionen von sozialen Medien, von TikTok natürlich auch. Also als Blogger oder als kreativer Medienschaffender ist man natürlich einerseits flexibel, andererseits auch angewiesen auf diese Plattform, die sich dann ja auch irgendwann manchmal verabschieden im Laufe der Zeit. Also was dann nicht auch schon
oder
man verabschiedet sich selber. Genau.
Genau. Das geht ja auch.
Also Google Plus und was auch immer ist schon geil.
Genau.
Ne?
Genau. Twitter war für mich der wichtigste Kanal. Am Tag, als Elon Musk ihn übernommen hat, habe ich gesagt, Arrivederci. That's it. Das war mit Abstand der reichweitenstärkste Kanal. So im Monat eine Reichweite von etwa 6 Millionen gehabt, womit ich wirklich sehr, sehr gut klargekommen bin, weil es einfach auch eine sehr relevante Reichweite war. Ja. Aber das geht einfach nicht. Nein, keine Chance. Jetzt bin ich gerade von Substack weg, wo mein Newsletter lief, weil sie meinten, dass am First Amendment in den USA, nämlich Freedom of Speech, halt auch für Neonazis gilt, die dort ihre Newsletter monetarisieren lassen. Und da wollten sie sich halt nicht von abbringen lassen. Und dann kann ich dann sagen, sorry, dann kann ich da nicht sein. Ist das alles gut?
Ja, ja.
Nein, opportun zu sein wäre weitaus besser gewesen. Die Kröte zu schlucken, auf Twitter, wie auch auf Substack. Vielleicht sich auch thematisch ein bisschen in die Richtung auszurichten. Das wäre für mich finanziell definitiv lukrativer. Nur die Frage ist doch, was brauchst du? A, was brauchst du im Leben? Und B, kannst du, wenn du in einer Tour auch immer wieder den Wertekanon anstimmst, den alle ganz, ganz toll finden, wenn man ihn in einen Kommentar hineintippen kann oder während eines Christopher Street Days mit einer Regenbogenfahne in der Hand hin und her schwenkt. Wenn es aber dann an den eigenen Business geht, dann siehst du relativ schnell, wie wenige es letztendlich durchziehen.
Aber genau, es geht auch um die Werte, um die eigenen Werte. Was sind so deine zentralen 2, 3 Werte, die dir wichtig sind?
Ich glaube, das Wichtigste ist Ehrlichkeit. Ne? Ehrlichkeit ist die Grundlage allen. Ehrlichkeit baut Vertrauen auf. Ehrlichkeit hat erstmal nicht unbedingt viel mit Diplomatie zu tun, weil Ehrlichkeit kann natürlich auch einem Gegenüber ein bisschen auf die Füße treten. Aber auch das ist eine Form von Ehrlichkeit. Und ich halte das so für wichtig, dass wir ehrlich zueinander sind, mit dem dazugehörigen Respekt. Und der geht meiner Meinung nach immer weiter verloren in den Diskussionen und selbst auf Plattformen, auf dem man das so nicht hätte vermuten können. Aber ich glaube, dass Ehrlichkeit die Grundlage allen ist, weil das Vertrauen, was daraus entsteht, eine Form der Verlässlichkeit, eine Möglichkeit, sich einlassen zu können auf den Gegenüber. Das bringt eine ganze Menge dann mit sich mit, wie ich könnte natürlich die ganze Nummer in Richtung Toleranz und Weltoffenheit fahren. Das sind Ideale dann aber. Das ist dann irgendwie die Premium Plus Varianten der Werte, die ganz, ganz wichtig sind. Ganz, ganz wichtig sind. Aber wir müssen erstmal irgendwo anfangen. Und ich glaube, dass die sich alle ihre Nahrung holen, um zu wachsen, wenn man entsprechend ehrlich zu Menschen ist. Und damit einfach auch Mensch selber ist. Ja. Sei einfach nett, sei einfach kein Arschloch. Es ist auch gar nicht so schwer, nicht Arschloch zu sein.
Wie hat dich denn Taiwan auch geprägt kulturell? Auch dort wird es ja Wertvorstellungen geben, möglicherweise ganz anders als in Deutschland. Ich war noch nicht dort. Mhm. Was hat das mit dir gemacht, seit du dort bist?
Ich glaube, all das, was ich gerade gesagt habe, das sind so Säulen der taiwanischen Gesellschaft. Das fängt mit der Ehrlichkeit an. Ich weiß nicht, wie oft ich hier schon Sachen irgendwo liegen gelassen habe. Ja, einmal im Food Court, 45.000 New Taiwan, das sind etwa 1.500 Euro in Cash in so einem kleinen Mäppchen. Am nächsten Tag zum Infostand abgeholt. Ist alles da. Oder im Zug Mäppchen liegen gelassen, mit Brille, mit Ausweis, Krankenkarte, Kreditkarte, Geld. 3 Tage später hast du es dann hier im Postfach ohne Absender. Und das ist das Normalste der Welt. Du kannst hier aus dem Restaurant rausgehen, lässt dein Telefon auf dem Tisch liegen, 3 Stunden später packst du es wieder ein. Deswegen meine ich einfach, diese Ehrlichkeit so wichtig ist, weil dieses Grundvertrauen, was ich hier habe, dass ich zum Beispiel weiß, dass ich das hier machen kann. Ich gehe aus dem Haus für 3-4 Stunden und hab die Wohnungstür offen. Und denk da fast schon gar nicht mehr drüber nach. Das würde ich jetzt in Deutschland nicht unbedingt machen. Eher das Gegenteil. Da checke ich noch 2 oder 3 Mal, ob die wirklich zu ist, was ja total schade ist. Weil das Normalste der Welt auf einmal so unnormal wirkt. Es müsste genau andersherum sein. Und diese Offenheit und Freundlichkeit anderen Ausländern gegenüber, das hat mich wirklich stark berührt hier und fundamental gepriesen jetzt 15 Jahre.
Du bist sprachlich aber auch mittlerweile voll auf der Höhe da, ja? Also das stelle ich mir auch eine Herausforderung vor.
Das würde ich mir wünschen, aber Gott sei Dank haben wir uns von 2 Seiten so angenähert.
Ja.
Das heißt, Taiwan wird auch bilingualer und das klappt schon ganz gut. Also diese Freundlichkeit, die Offenheit, die Neugier, die kindliche Begeisterung, die man oft hier sieht, dass Menschen sich einfach freuen, wenn ich mich hier an eine U-Bahn-Station hinsetze und warte, dass ein neuer Zug ankommt und dann gehen die Türen auf, dann kannst du davon ausgehen, dass 20-30% da rauskommen und am Lächeln sind. Und sich freuen irgendwie und unterhalten sich gerade mit jemand und die lachen genauso. Und das ist schon, das berührt dich. Das kann man nicht anders sagen. Ich will jetzt hier nicht eine große Emo-Folge rausmachen, aber das macht was mit dir. Und also all das, was in diesem Kontext Taiwan stattfindet, berührt mich sehr, sehr stark. Ich habe zum Beispiel heute auf dem Weg in die Stadt im Bus so einen Rap-Song gehört, der nannte sich Made in Taiwan. Wo dann irgendeiner gesungen hat, pass mal auf, hier, dein Motor kann aus Japan, aus Deutschland kommen, der Stahl deiner Karosse kommt aus den USA, aber letztendlich kommt irgendwie alles aus Taiwan. Weil sie geschafft haben, sich so an den Schnittstellen, nicht nur in der Halbleiterindustrie, Batterien und so weiter, Displays zuvor so zu positionieren. Und das macht was mit mir. Das berührt mich. Ich mag diesen sehr positiv aufgeladenen Patriotismus, den es hier gibt. Sie stolz sind auf Errungenschaften, ohne arrogant zu sein, ohne zu sagen, wir sind die Geilsten, ohne zu sagen, wir sind die Besten. Im Gegenteil, die suchen eigentlich immer das in anderen Ländern, ne? Ja. Deutschland ist das Tollste und fortschrittlichste Land für die, ne? Also bis sie dann mal nach Deutschland gefahren sind. Aber so sieht man das.
Und kein Internet haben.
Genau, genau. Also das hat was mit mir gemacht. Ich mag diese... Ich will nicht unbedingt sagen, dass es eine gewisse Leichtigkeit ist, weil die Menschen hier auch sehr, sehr hart arbeiten. Aber sie schaffen diese Leichtigkeit in ihrer Mentalität zu manifestieren. Die Leichtigkeit, nicht aus jeder Mücke den berühmten Elefanten zu machen. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Also das ist übrigens auch generell eine Empfehlung, ne? Also in Südostasien zu wohnen, das könnte genauso übrigens in Japan sein oder in Südkorea oder vielleicht auch in Indonesien. Ich glaube, das verschiebt deine Perspektiven durchaus sehr positiv.
Die gute Bekannte von mir, die Julia Jankowski, die macht den Good Work Podcast und die war jetzt auf der South by Southwest und dann fragte ich sie gestern, wir haben gestern telefoniert, wie es dann war und dann erzählte sie mir eigentlich die ganze Zeit, wie sich ihre Perspektive auf Deutschland also verändert hat oder wie sie das reflektiert hat. Das heißt, du bist eigentlich ganz woanders, denkst aber nochmal so ein bisschen dann wieder über das nach, wo du herkommst. Du bist natürlich auch sehr stark immer wieder im Kontakt und im Austausch mit Deutschland. Du könntest aber natürlich auch, wenn du auf Englisch gehst, dir ganz andere, ich sag mal, Zielgruppen vorknüpfen. Hm. Bist aber immer auch bei Deutschland oder bei deutschsprachig zumindest geblieben, ne?
Hm. Ja, also ich hatte früher auf meinem Mobile Geeks YouTube-Kanal bestimmt 2.000 oder 3.000 englische Videos gemacht, so in der Richtung. Mhm. Ich habe auch viele englische Podcasts gemacht. Ich habe auch immer mal wieder drüber nachgedacht, ob ich das nochmal tun sollte. Ich kann mich aber sprachlich am besten natürlich in meiner Muttersprache ausdrücken. Und das hat auch eine ganze Menge damit zu tun, wie ich schreibe. Ich schreibe halt über Tech oder versuche auch immer unterhalten zu sein, immer ein bisschen edgy zu sein. Und viele Dinge kann ich so auf Englisch nicht rüberbringen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich kein Problem habe, auf irgendeinem Panel der Welt zu sitzen, zu was ich für Themen, um mich nicht auf Angelsächsisch zu blamieren. Ja,
ja.
Sondern
ja, klar.
Das über all die Jahre das ganz gut geklappt hat. Aber nochmal, ich mag das, ja. Also ich schreibe gerne auf Deutsch. Ich spreche auch gerne Deutsch. Ich finde es eine großartige Sprache. Ich finde es eine ultra komplexe Sprache. Wir haben einen riesigen Wortschatz, den ich mag, den ich auch gerne übrigens dann erweitere, indem ich hier und da ins Denglische abgleite. Sprache entwickelt sich ja. Nicht in allen Bundesländern, aber in vielen. Und ich glaube, das ist einfach wichtig für mich, das auch auf Deutsch zu schreiben. Und ich bin und werde immer Standortlobbyist sein. Ich, bei aller Kritik, die ich gegenüber Entwicklung in Deutschland raushaue, hat das dann ja auch eine ganze Menge damit zu tun, dass es mir ja auch am Herzen liegt. Und ich glaube, dass
du repräsentierst.
Genau, ich glaube auch, dass so viele Dinge sensationell gut laufen in Deutschland. Ich bin also kein Deutschlandverweigerer in Richtung das wird nichts mehr. Du musst es abhauen.
Die Auswanderer.
Genau.
Ja, ja,
genau.
Ich breche die Zelte ab. Kommen wir auch nochmal zu den aktuellen Entwicklungen. Auch zu dem Thema, über das seit etwas über einem Jahr irgendwie alle reden. Also die generative künstliche Intelligenz. Seit wann beschäftigst du dich mit KI? Vor der generativen ja auch schon.
Ich glaube, das allererste müsste so 83, 84 gewesen sein. War Eliza von Weizenbaum, ein deutsch-amerikanischen Professor, der versucht hat eigentlich das kannst du ja nicht Large Language Model nennen oder sowas, weil das relativ simpel aufgebaut war, einen digitalen Psychotherapeuten zu schaffen, dem man Fragen stellen konnte. Ne? Also es war ein Chatbot und das war extrem faszinierend. Ganz, ganz simpel, weil er dir dann einfach entsprechende Fragen gestellt hat, geschaut hat, wo sind die Adjektive, wo ist das Objekt und darauf basierend dann mit einem relativ überschaubaren Parser und was er an Datenmaterial da hat, an Worten, die er kannte, die Antworten zu geben. Aber dann so 85, 86 habe ich zum allerersten Mal so ein Expertensystem, so nannten sich die Dinger damals, ausprobieren können. Und zwar war das eine Plattform für Allgemeinmediziner, wo man durch verschiedene Abfragen zu einer Diagnose kommen sollte. Ja, es waren so klassische Ja- und Nein-Abfragen. Und das Ding wurde immer wieder weiter gefüttert. Und dann, ja, meine Güte, ich kann mich noch daran erinnern, als das erste Unreal rausgekommen ist, Ende der 90er Jahre, hat man ganz einfach gesagt, dass die NPCs in Unreal von einer entsprechenden AI gesteuert werden. Und die Art und Weise, wie sie sich verhalten und wie strategisch sie aufgestellt sind, eine ganze Menge damit zu tun haben, dass einfach eine künstliche Intelligenz es antreibt. Also das begleitete mich wirklich durch sämtliche Jahrzehnte durch, niemals aber so auf diesem Hype-Level. Die Art und Weise, wie...
Hollywood gab es natürlich auch immer dann schon, 80er, 90er Jahre.
Richtig, richtig. Immer Filme zwischendurch, absolut. Und wir haben es ja auch kontinuierlich genutzt. Ne? Wenn wir uns anschauen, wie sich Algorithmen entwickelt haben, wie wir kleine Services und Tools genutzt haben, wo Machine Learning hinterstand. Nur, das war so wie das Resultat, excuse my French, eines Gaswasser-Scheiße-Installateurs. Ne? Wenn du es nicht siehst und nicht riechst, dann funktioniert es.
Ja.
Und so lief AI, eine Art von ubiquitous computing, ambient computing, was unsichtbar für uns ist, aber läuft und funktioniert.
Ja, vielleicht ganz kurz. Ich war letztes Jahr bei Google in Berlin und da erzählte mir der Ralf Bremer, der Unternehmenssprecher, dass die immer so schmunzeln müssen bei Google, wenn die jetzt so gefragt werden, was sie denn in KI-Sachen vorhätten. Als ob sie jetzt aufholen müssten.
Ja.
Ne?
Ja.
Komplett Google ist eigentlich schon die ganze Zeit genau das. Ne?
Auf der 2017er Eröffnungskino der Google I.O. hat Sundar, der CEO, gesagt, Mobile First war gestern, jetzt ist AI First. Ja. Das war also jetzt vor 7 Jahren, im Mai vor 7 Jahren. Und da haben sie einfach schon urlange natürlich daran gearbeitet. Google DeepMind ist, glaube ich, 2012 oder so gegründet worden. Möchte mich da jetzt nicht so genau drauf festlegen. Aber ja, genau so ist das. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich das so total lustig finde, wie diverse Expertinnen und Experten glauben, dass diese Welle in Google wegreißt. Genauso wie sie glauben, dass ein Temu oder ein TikTok oder ein Shein, dadurch, dass sie ja so ein Direct-to-Customer-Marketing über eine App und so weiter laufen haben, einem Google da gefährlich wird, weil sie ihnen den Werbemarkt abgreifen. Lass doch Google den Werbemarkt für 1 Euro Shirts und 50 Cent Plastikbecher gerne abgreifen. wie groß ist denn der Umsatz in dem Bereich und wie groß ist die Profitspanne für den Google für diesen Müll, den die Leute sich bestellen und zu 99% dir sagen, ja, wir haben auch mal was bei Temu bestellt, ist totaler Müll. Sagte jeder.
Ja. Ne?
Irgendwann ist dieser Markt einfach auch mal abgegriffen. Es ist so, ja, das sind Companies, die jetzt 30 Jahre am Markt sind, ne? Microsoft 50 Jahre, ein Facebook 20 Jahre, die sind schon durch den ein oder anderen Sturm gestartet und die haben so viel Entwicklungspower plus obendrauf Cash in der Bank, dass die im Zweifelsfalle immer noch als letzte Ausfahrt Copy and Paste wählen können. Und dann pusten sie sie ganz einfach vom Planeten mit einem anderen Brand, mit einem viel stärkeren.
Ja.
Also, ich bin da sehr pragmatisch und glaube, auch wenn natürlich Microsoft mit der Kooperation mit OpenAI und der extrem progressiven Strategie hat in der Form ja kein anderer von Big Tech gemacht. Wie schnell sie es einfach integriert haben, wirklich vertikal in alle Produkte reinbringen, wie schnell es ausgerollt wird. Also Hut ab, sensationell. Wenn du das siehst, wie es auch auf Windows im Desktop, im Browser integriert wurde, was Copilot macht und so. Da ist Apple gefühlt Lichtjahre hinterher. Google hat nicht diese Umgebung, abgesehen natürlich von Android.
Ja.
Aber wird sich das großartig verschieben in der Welt dadurch? Nö, im Gegenteil. Die Big Player werden nur noch größer werden. Das vermute ich dadurch. Also diese großen vier, wenn wir die mal reinnehmen, ein Microsoft, ein Meta, ein Google und ein Apple, da wird sich nicht großartig was ändern.
Amazon haben wir dann noch.
Ja, oh, sorry, ja, oh, ganz wichtig.
ja, die großen.
Ja, oh, das.
Ja.
Und da bist du halt komplett sofort im Commerce-Dingen drin.
Ja.
Ne? Also wenn Amazon Bock hat, sich da neu zu positionieren, und zwar auf dem Cent-Level, da sind nämlich diese vermeintlichen Player, die viele Menschen als Gefahr ansehen, unterwegs,
ja,
dann machen die das einfach fertig.
Ja, lass uns doch ruhig mal über die Gefahren oder zumindest die Sorgen sprechen, die man ja auch durchaus haben kann. Wir sind jetzt im Superwahljahr 2024. Ich habe es gerade nochmal gelesen. Die Hälfte der Weltbevölkerung wählt in diesem Jahr. Wahnsinn. Also wir gucken natürlich immer viel in die USA gerade, aber auch in anderen Ländern. Wir haben Russland gerade gesehen, die in Anführungszeichen demokratische Wahl. No comment. Aber welchen Einfluss hat KI und kann KI auch schlimmstenfalls haben durch Deepfakes und all diese Dinge, die natürlich jetzt möglich werden? Sora kommt, ja, die Text-to-Video-Geschichte. Wie siehst du das?
All das. Genau, all das. Ich sage ja immer, dass ich Berufsoptimist und Tech-Romantiker bin, aber das Ding mit Karacho vor die Wand fahren, da können wir uns gar nicht vor verstecken. Ich glaube, dass wir diese Phase der Begeisterung, dass wir sind alle irre beeindruckt. Wir hocken in diesen "Das verändert alles" Mantras. Wissen zum Teil noch nicht genau, wie wir damit umgehen sollen. Es gibt aber einfach andere Systeme, eins hast du ja gerade schon genannt, die da anders drauf schauen. Ja. Die vor allen Dingen dies als Tools nutzen werden, um das, was ich so als so ein Grundprinzip meiner Werteagenda genannt habe, nämlich diese Ehrlichkeit und dieses Vertrauen, die genau das halt kaputt schießen werden. Und das wird in den nächsten Jahren so heftig, so unfassbar heftig werden, dass ich ein bisschen Angst bekomme. Weil wir müssen überlegen, mein Gott, du konntest ja schon vor 10 Jahren schlecht gefotoshoppte Fakes ins Netz packen. Die gucken einmal drüber, weil generell lesen Menschen heutzutage nur noch Headlines und schwupp geht's irgendwie so ein Bullshit viral. Wie ist das denn überhaupt erst? Und da gibt's die ersten Studien einfach auch schon zu, dass einfach die Teilnehmerinnen und Teilnehmer echte Videos nicht mehr von KI-Videos unterscheiden können. Ja, ja. Und das wird funktionieren. In der letzten Woche, Freitag war das, glaube ich, hat SpaceX sein Starship gelauncht, den 3. Flug. Wenn du auf YouTube SpaceX Livestream eingegeben hast, kam als allererstes ein Kanal, der ein Fake war. Wen hörtest du da? Die Stimme von Elon Musk mit den gleichen Aussetzern, der dir erzählte, dass du über den QR-Code Bitcoins in eine Wallet reinpacken solltest und dir das dann nach dem Launch doppelt zurückgepackt wird. Du hast das relativ schnell erkannt, dass es fake war, natürlich auch am Accountnamen, aber an der Stimme, aber die war schon richtig, richtig gut, ne? Inklusive seiner S und M's und so weiter da drin. Ja, eine Stunde später siehst du das Ding auf NTV laufen, mit einem Raumfahrtexperten und dann läuft dann da halt dieser Stream mit dem QR-Code durch. Ja, und das war noch nicht mal gut.
Ja.
Und das von Medien, denen du einfach eine entsprechende Medienkompetenz auch zugestehst, das tut mir auch ehrlich gesagt total leid, dass das denen so passiert ist. Das ist natürlich eine kleine Offenbarungseid, aber Fehler machen wir alle mal. Und jetzt überleg mal, wie das aussehen wird in 2-3 Jahren. Deswegen bin ich ein großer Freund davon, dass wir eine Art von digitalen Signaturen einführen können, wenn Medien geteilt werden im Netz. Das hört sich jetzt ein bisschen nach einer Orwellschen Vision an.
Ja.
Aber mir wäre es lieb, wenn es nachvollziehbar ist, ob jemand bewusst irgendwelche Fakes teilt. Und dann möchte ich auch, dass diejenigen entsprechend belangt werden. Anders werden wir das hier nicht in den Griff bekommen.
Und dann sind wir bei Regulatorik. Also was kann man eigentlich tun, das in irgendeiner Form zu greifen? Ist eine Riesenfrage. Die müssen wir wahrscheinlich mitnehmen. Die können wir heute nicht beantworten. Aber der Ray Kurzweil, der war jetzt zu Gast im Joe Rogan Podcast. Die haben sich da 2-2,5 Stunden ausgetauscht. Und er spricht ja von dem Transhumanismus. Also ne, es geht ja darum, dass wir uns irgendwann immer mehr auch mit Technologie verbinden. Wir haben jetzt diese Geschichte Neuralink von auch Elon Musk. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeiten, auch ins Gehirn zu gehen. Es ist alles Science Fiction. Ne? Wir haben vorhin gesagt, in den 90er Jahren gab es diese Filme. Jetzt sind wir eigentlich schon bei genau diesen Themen. Wir haben Kriegsführung, wir können uns Cyborgs vorstellen, Roboter. All diese Dinge passieren, während wir sprechen. Ich sehe das auch so wie du. Es gibt keine Alternative zum Optimismus. Aber trotzdem kann einem das schon Sorgen bereiten, was man da so sieht.
Ja, diese Neuralink-Geschichte ist 20 Jahre alt. Das hat BrainGate vor 20 Jahren vorgestellt. Tatsächlich mit einem Peer-Review. Ich glaube, zwischen 2004 und 2021 haben bei BrainGate roundabout 20 Patientinnen einen Chip ins Gehirn bekommen. Alles das, was Elon Musk macht, dem traue ich einfach so weit, wie ich ihn werfen könnte. Und da der einfach auch recht korpulent ist, wird das wahrscheinlich nicht sehr weit sein, ohne in irgendeiner Art und Weise ein Bodyshaming anzugehen. Aber der kriegt jedes Shame von mir, was ich mir einfallen lassen kann. Es ist, wenn ich mir das anschaue, die diversen Visionen, die ein Kurzweil seit 20, 30 Jahren raushaut und andere, dann ist all das, was wir im Moment haben, jetzt nicht ein technologischer Status quo, wo ich sage, wow, das ist alles so neu. Das, was vorhergesagt wird, wird zum Teil seit vielen, vielen Jahren entwickelt. Mal völlig davon abgesehen, auf welchem Entwicklungsstand es ist und ob es dadurch möglich sein wird zu nutzen. Ja, wenn du an so Dinge denkst wie, weiß ich nicht, ich lass mich einfrieren in Stickstoff und werde in 200 Jahren oder was dann wieder aufgeweckt werden.
Der Demolition Man. Kennst du das noch?
Genau. Lustiger, wie lustig, ich habe heute durchgesäppt, der lief gerade heute noch. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst.
Mit Stallone und Wesley Snipes.
Ja klar, ich muss hier mal alle Webcams und Mikrofone jetzt abkleben. Dass wir zum Mars fliegen wollen, dass die Art und Weise, wie wir Energie denken,
ja
diese Idee, was dann irgendwann mal in den letzten Jahren unter Solarpunk lief, das ist ja auch nichts Neues. Ja, diese Vision einer nachhaltigen Energiewende, die Vision einer Kreislaufwirtschaft, all das ist nichts Neues. Technologische Möglichkeiten verändern sich, um Visionen umzusetzen. Und das verändert sich immer schneller. Und ich glaube, dass wenn wir diese Dynamiken nutzen, die technologische Entwicklung mitbringt und gezielt auch dafür einsetzen, dass nämlich genau das, wofür es da ist eigentlich, nämlich das Leben für uns alle auf diesem Planeten zu verbessern, dass wir dann die Kurve bekommen können. Ob das durch Personen wie Musk geschieht, wage ich stark zu bezweifeln. Ich glaube, dass genau das Gegenteil ist, für ihn vor allen Dingen eine PR- und Marketingnummer ist. Und natürlich, um das eigene Ego zu füttern. Dass Ray Kurzweil hier und da auch mal ordentlich am Klebstoff geschnüffelt hat, das dürfte auch klar sein.
Dann nimmt er 180 Pillen am Tag, hat er erzählt.
Ja. Und das übrigens auch schon seit 20 Jahren oder so.
Und er hofft ja auch, dass wir das Leben verlängern nach wer weiß wie lange.
Ja, genau.
Das ist ja auch so ein durchaus ja auch interessantes Thema. Ob das dann am Ende gut ist, steht auch in einem anderen Blatt. Ja.
Du kannst in dieser Tech-Bro-Welt viel rumspinnen. Ja? Und das ist zum Teil faszinierend. Natürlich ist es faszinierend, wenn ich mir überlege, dass ich vielleicht all das, was ich an Erfahrung in meinem Leben gesammelt habe, irgendwo in die Cloud laden könnte und es abrufbar wäre. Ob es dann auch irgendwann Bewusstsein haben könnte, sei mal dahingestellt. Und dann ist auch die Frage, wie wir Bewusstsein genau definieren. Oder ob es dann nur etwas ist, was wir definieren können, wenn wir meinen, jemand hätte ein Bewusstsein. Mhm. Dann brauchst du ja auch nur eine Maschine, die das dir vormacht, dass sie ein Bewusstsein hat. Das siehst du ganz, ganz stark in der japanischen Mentalität. Die eher bereit sind, Maschinen als eine Art von, ich will nicht sagen unbedingt gleichberechtigt, aber auch Konversation mit Maschinen zu betreiben. Ne? Das hat eine ganze Menge im Shintoismus zu tun. Dass einfach auch nichtmenschliche oder nicht Lebewesen, ob Mensch oder Tier und so weiter, auch eine Art von Seele haben können. Und
Roboter auch dann dementsprechend.
Genau. Also es gibt so tolle Ansätze, über die man vortrefflich diskutieren kann und die spannend sind und das mir auch Spaß macht, weil ich drüber nachdenke, dass wie toll es denn wäre, alleine, weil ich ja gerne wissen möchte, was in 100 Jahren ist.
Ja.
Also das zu verlängern oder die Möglichkeit haben, das sehen zu können. Diese Aussicht darauf ist natürlich extrem verlockend. Viele, und da bin ich, deswegen habe ich das aufgemacht mit diesen Tech-Bros. Viele aus dieser Szene bauen auf Konzepte, die irgendwie so hunderte Jahre voraus sind, dass man sich zum Teil fragen muss, ihr Lieben, meint ihr nicht, dass wir echt ein paar wichtigere Probleme haben? Wenn ich den Quatsch immer höre, wir müssen zum Mars. Was willst du auf dem Mars? Geh doch erstmal, weiß ich nicht, geh doch mal 2 Jahre in Container in die Wüste Gobi. Hm. Und dann komm mal raus und sag mal allen, wie geil das war. Während wir hier echt so einen sensationellen Planeten haben, der sich über Jahrmillionen ganz einfach zu der Biodiversität entwickelt hat, die wir tagtäglich erleben können, leider tagtäglich immer weniger. Das müssen wir stoppen, da müssen wir ansetzen. Und dafür brauchen wir einfach auch Technologien. Mhm. Ich glaube, dass wir einfach in vielen Entwicklungen ein bisschen falsch abgebogen sind, ne? Ich glaube, wir müssen die Kurve bekommen, und bei aller Liebe, bis Ende dieses Jahrzehnts wird da, glaube ich, sehr, sehr viel passieren, weil die klimatischen Bedingungen sich derartig verschlechtern werden. Mhm. Und dann, ich hoffe nicht, dass wir irgendwann in so einen Panikmodus kommen.
Ja, und es ist natürlich auch denkbar, dass die Geld haben, ihre Vorkehrungen treffen. Also wir sehen ja jetzt auch schon, dass sich Superreiche in spezielle Teile der Welt begeben und viele andere irgendwie schauen, dass sie aus ihren Ländern wegkommen. Also es spitzt sich ja alles sehr, sehr zu. Ich bin aber total bei dir, dass es immer interessant ist, in die Zukunft zu schauen und in die mögliche Zukunft, aber dass wir eigentlich hier und heute und im Jetzt mit unseren Kindern, mit unserer Gesellschaft so viel zu tun haben. Wir haben die ganze politische Debatte, ja, wo du dich ja auch immer zu äußerst. Ja. AfD, ich bin in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben etwas über 30% Umfragewerte. Das ist unglaublich.
Irre, ne?
Und da müssen wir jetzt eigentlich mit Tech, ne, mit den Möglichkeiten rein. Und das geht dann eben auch bei TikTok los, ne, wo man sich immer aufregen kann, dass CDU, SPD und Co. das nicht geschissen kriegen, auf Deutsch gesagt, und die anderen das irgendwie besser handeln, aber auch da wieder aus den Beschwerden rauszukommen und zu sagen, okay, was wäre dann mein Beitrag vielleicht? Ne? Auch Kommunikatoren auf LinkedIn, die sich dann darüber beschweren, wie schlecht diese Parteien das machen, ja, dann hilf ihnen doch, ne? Oder schau doch, was du tun kannst.
Ja, ich habe mir gedacht, dass in Mecklenburg-Vorpommern sollte ich mal der CDU helfen. Wir haben so ein schönes Video zusammen gemacht mit Rotkäppchen und dem Wolf.
Genau das. Das war schon
einfach sich auch mal was trauen.
Wahnsinn, ne?
Einfach auch mal machen.
Ich habe es gesehen, das verlinken wir lieber nicht.
Das ist so unfassbar.
Ja.
Was reitet solche Menschen?
Ja.
Ich meine, bei den AfD-Tonis sieht es nicht anders aus. Ne? Das ist dann ja auch, ja, es ist schade.
Ja.
Es ist schade, weil wir verschwenden Lebenszeit und Energie, die wir benötigen, um hier das Ruder rumzureißen, die wir vor allen Dingen auch benötigen, um zu zeigen, dass wenn wir das tun, wenn wir alle zusammen diese nachhaltige Transformation hinbekommen, dass es uns besser gehen wird, dass wir dann halt nicht mehr auf der World Happiness Skala wieder 24 Plätze abgerutscht sind, sondern dass wir einfach mal vielleicht zumindest in Richtung Grenze Dänemark kommen. Ja, und mal rüberwinken können nach dem Motto, ey, guck mal, bei uns scheint auch so ein bisschen öfter die Sonne jetzt hier, zumindest emotional. Mhm. Wir sind sehr, sehr gut darin, uns in diesen Klein-Klein und den gegenseitigen Streitigkeiten zu verlieren. Und vor allen Dingen, ja, ich meine zu dem Rechtsruck in Gesamteuropa oder weltweit,
ja.
Muss man nicht mehr so viel sagen, der übrigens, das ist jetzt auch wirklich keine steile These, natürlich auch eine ganze Menge damit zu tun hat, dass A, wir nicht erst seit 10 oder 20 Jahren Menschen bei uns vor der Haustür stehen haben, die ihr Recht auf Asyl einfordern, weil sie verfolgt werden, weil sie um Leib und Leben fürchten müssen, die aber in den nächsten Jahren noch verstärkt flüchten müssen, weil ihre Lebensgrundlage vor Ort zerstört wurde. Und das haben wir uns alle oder die westlichen und die Industrienationen über die letzten 120 Jahre selber zuzuschreiben. Hm. Ja, unser Wohlstand wird auch vor allen Dingen auf dem Rücken von Menschen geschaffen, tja, die sich so buckeln müssen für ihre 30, 40 Euro Verdienst im Monat in Bangladesch irgendwo in der Färberei, damit sich irgendjemand in Deutschland für 5 Euro inklusive Versand 3 Shirts von Shein schicken lassen kann aus China. Das ist ja der ganze Wahnsinn. Das wird ja noch weiter gemacht. Übrigens ist der Grund, warum ich das alles verboten haben möchte. Ja, man kann sagen, ey, das ist doch auch keine Lösung. Ja, aber Tatsache ist, Shein und Temu und TikTok haben vor allen Dingen auch nicht nur einen ökologischen Fußabdruck, TikTok vor allen Dingen einen gesellschaftlichen, aber vor allen Dingen einen riesen ökologischen Fußabdruck. Mhm. Das sind für mich verbrecherische Geschäftsmodelle, die dahinter stehen. Und in China lachen die sich kaputt, ob all unserer Naivität, wie wir so etwas erlauben. Versuch das doch mal in China zu machen. Versuch das doch mal von Europa oder aus den USA heraus, derartige Strategien in China durchzuziehen, dass du sagst, ich verkaufe euch extrem günstig irgendeinen Plastikschrott, vor allen Dingen, weil es mir wichtig ist, dass ich all eure Daten bekomme. Dass ich weiß, wo ihr lebt, wie euer Einkaufsverhalten ist, wo ihr besonders drauf steht, etc. pp. Kann man in einer gewissen Art und Weise sagen, okay, da haben wir in Deutschland die Payback-Karte für und das nicht erst seit gestern. Ja, und ein Facebook kann auch sehr, sehr, sehr genaue Analysen machen. Aber rate mal, was genau damit passiert. Es gibt halt kein Facebook in China. Es gibt halt kein Twitter in China. Genau deshalb.
Jetzt haben wir heute schon viel angesprochen. Vielleicht schauen wir zum Ende nochmal einmal, was 2024 passieren kann. Du bist auch wieder hier. Du bist ja immer wieder auch in Europa, in Deutschland. Worauf freust du dich? Was glaubst du, können wir 24 auch noch erwarten im Kontext Tech? Vielleicht so, wenn du eine Sache rausgreifst.
Natürlich wird die Entwicklung rund um AI noch viel, viel stärker sichtbar und nutzbar werden für uns alle. Und da sind wir wieder bei dieser Einstiegsplattform für den Mainstream, für Everyday Tech, nämlich das Smartphone. Das, was zum Teil heute auf Rechnern abläuft oder genutzt wird, auf PCs genutzt wird, auf den Laptop genutzt wird und dann in der Cloud getriggert abgerufen wird, wird lokal stattfinden. Wir werden Modelle auf unseren Smartphones laufen haben. Das wird uns ermöglichen, in recht naher Zukunft unsere eigenen Chatbots zu haben, die wir immer mit uns führen können, wo wir uns auch abnabeln können von Service-Providern, wo wir sagen können, hey, ich möchte zum Beispiel mal nichts von Google oder so haben oder von ChatGPT oder von Microsoft. Das wird möglich sein. Die Grundlagen dafür sind geschaffen, die entwicklungstechnischen Grundlagen sind geschaffen. Qualcomm, einer der größten Chiphersteller im Smartphone-Bereich, hat einen entsprechenden AI-Hub im Februar vorgestellt mit einer Entwicklungsumgebung. Das wird genauso auf PCs kommen. Das ist schon auf PCs. Also du kannst ja auch ein Stable Diffusion für Bildgenerierung bei dir auf dem Rechner laufen lassen, wenn du eine entsprechend performante Grafikkarte hast. Ja, dann, wenn du 1500 Euro in eine Grafikkarte investierst, dann wird so ein Full HD Bild dir heute in 2-3 Sekunden generiert. Du brauchst also nicht irgendwie ein Abo im Netz. Diese hardware-technische Entwicklung plus die Effizienzsteigerung auf der Softwareseite wird viel verändern. 2024 wird das Jahr sein, in dem wir erkennen werden, dass die ultimative Währung Computing Performance ist. All das, was wir in den nächsten Jahren machen wollen, tun und leisten wollen, was die digitale Transformation treibt, basiert auf der Performance von Computern. Und wie viel ich davon habe, wie schnell ich damit etwas umsetzen kann, denn mehr Computing Performance bedeutet Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen. Und da geht es jetzt ganz stark, ein großes Hauen und Stechen los. Wie bekomme ich, weiß ich, meine neuen Nvidia Racks, oder kann mein Serverraum ausbauen mit der aktuellen oder mit der nächsten Generation, die sie gerade die Woche vorgestellt haben, die sich unfassbar wieder weiterentwickelt hat. Welche Alternativen wird es geben? Eine davon kommt nach Deutschland. Intel arbeitet sehr, sehr stark. Es sieht so aus, zumindest ist es versprochen worden, als könnten wir in Magdeburg eine der modernsten, wenn nicht die modernste Halbleiterproduktion in Europa bekommen. Vielleicht sogar eine der modernsten weltweit. TSMC aus Taiwan kommt rüber. Tatsächlich spreche ich nächsten Monat, halte ich einen Vortrag vor Studentinnen und Studenten von der TU Dresden, die hier sind, die Praktika machen bei TSMC vor Ort in so einem Austauschprogramm, um es vorzubereiten auf das, was da passieren wird, wie sich rund um Dresden diese Erfolgsstory, die es da seit vielen, vielen Jahren gibt, entsprechend weiterentwickeln wird. Also ich glaube, dass dieses Jahr der große Wettbewerb um Computing-Performance losgeht, dass wir begreifen, was das für eine wichtige Währung ist. Es ist nicht Cryptocurrency, dieser ganze Quatsch, sondern es geht hier ganz klar darum, wie schnell kann ich möglichst viele Rechner an Land ziehen, um dort in Zukunft meine Vision von Software, von Services drauf erstellen zu lassen. Und dann sind wir dann auch wieder bei dieser Geschichte, wie du musst den Kids nicht mehr erzählen, dass sie programmieren lernen müssen. Das werden AIs in Zukunft für dich machen. Es ist viel, viel wichtiger, dass wir die nächsten Generationen, ermöglichen, ihre Kreativität auszubilden. Denn das ist etwas, was Maschinen auch über wahrscheinlich viele, viele Jahre nicht ausbilden werden können. Und wenn wir uns da so ein bisschen drauf einigen und das ja pragmatisch nehmen, dann glaube ich, dass wir 2024 als ein spannendes Jahr erleben werden, ein inspirierendes Jahr im Tech-Kontext, dass wir 2024 auch als ein Jahr erleben können, das Hoffnung macht, weil wir wirklich Dinge im wahrsten Sinne des Wortes auf die Kette bekommen. Ich glaube, 2023 hat alles gut gezeigt. Wenn wir über 10% von einem Jahr auf dem anderen unsere CO2-Emissionen senken können, dann ist das ein Zehnfach-Wumms.
Ja.
Ja, das hinzubekommen, finde ich ganz, ganz toll. Und ich bin wirklich froh, das zu sehen, auch wie das weltweit aufgenommen wurde. Das war hier in Taiwan überall in den Medien drin. Das ist hier in den USA in den Medien drin.
Das ist hier gar nicht so sehr in den Medien drin, wie es sein könnte in Deutschland, finde ich.
Ja.
Hier war das eine Meldung von vielen.
Ja, also mir macht das Hoffnung.
Ja.
Ich glaube, wir brauchen noch mehr von diesen Good News. Wir brauchen mehr dieser Beispiele, dass wenn wir diesen Weg gehen, der tatsächlich alternativlos ist, und ich hasse dieses Wort, weil eigentlich gibt es immer eine Alternative. Es gibt auch dafür natürlich eine Alternative. Nur diese Alternative führt für diesen Planeten und für uns ins Verderben. Dann geht irgendwann mal das Licht aus. Das heißt übrigens nicht, dass wir nicht überleben, wenn das 5 Grad heißer draußen ist. Nur dann kannst du auch sagen, okay, pass auf, dann brauchen wir auch nicht Wüste Gobi, dann können wir jetzt wirklich zum Mars fliegen. Dann bleibe ich auch gleich im Container drin.
Interstellar.
Weil das hältst du dann einfach nicht aus.
Ja, ja.
Wir können das zusammen schaffen. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, auch wenn viele das noch nicht ganz so einsehen wollen und die erklären, ach, das ist alles Mist, was in den letzten 2 Jahren, glaube ich, mir geht diese ganze Streiterei in der Regierungskoalition auch so auf die Nerven. Ich finde das katastrophal, welche Außendarstellung man dadurch schafft. Aber ich bleibe dabei, es sind in den letzten 2 Jahren Dinge geschafft worden,
ja,
die ich vor 10 Jahren mir so hätte nicht vorstellen können. Und das sind Dinge, die in die Historie dieses Landes eingehen werden. Die Geschichtsbücher werden demgegenüber extrem huldigend eingestellt sein in Zukunft. Davon brauchen wir einfach mehr. Also, ich glaube, nach wie vor spannende Entwicklung, Tech, und diese Entwicklung treiben dann auch wieder spannende Entwicklung, wenn es darum geht, die digitale Transformation nachhaltig, weil noch ein Beispiel zu geben, also über dieser Computing Performance. Wir brauchen smartere Stromnetze. Wir müssen effizienter werden. Wir müssen Lasten im gesamten Netz anders denken, verteilen können, smarter verteilen können. AI hilft uns da wahnsinnig bei. GridX ist ein spannendes Startup aus Aachen, die vor 3 Jahren oder 2 Jahren von E.ON gekauft wurde, die sich einfach darum kümmern, dass KI unterstützt das bidirektionales Laden, die Art und Weise, dass vielleicht in Zukunft alle unsere 10 Millionen EVs, die wir haben, eine riesengroße Batterie sein können, wenn sie abends in der Garage oder vor dem Haus stehen, um ganz einfach Puffer darzustellen. Und eine KI hat eine Möglichkeit, das optimal und so effizient wie möglich alles zu steuern. Dafür brauchen wir Computing Performance. Und dann wird das alles besser für uns. Strompreise werden unfassbar sinken. Wenn diese Anfangsinvestitionen irgendwann mal durch sind, haben wir die günstigste Energie, die wir bauen, und die sauberste Energie, die man sich überhaupt vorstellen kann. Und darauf basierend ist so viel möglich. Denn Energie ist erstmal alles. Weißt du, ohne Strom geht nichts. Und ohne Strom hast du noch 5 Tagen, hast du Aufstände. Dann hat jeder Stromversorger hat solche Szenarien und solche Modellierungen in der Schublade, was passieren würde, wenn die Netze platt sind. Und ich glaube, genau wenn wir das so sehen, wenn wir nicht Angst davor haben vor diesen Veränderungen und wenn wir auch diese AI-Revolution als eine Chance ansehen, diese Wende zu schaffen, dass es in Zukunft einfach besser wird, dann könnte 2024 vielleicht genau das Jahr werden. 2023 ist so das Intro, mhm, und vielleicht 2024 dann so das richtige gewaltige Erfolgsjahr. Ich würde es mir zumindest wünschen.
Ich mir auch. In diesem Sinne, auf den Optimismus. Verbleiben wir optimistisch. Vielen, vielen Dank, ja, Sascha. Gerne. Danke für deine...
Gerne, Gabriel.
Dass Danke du das dir. So offen teilst. Das finde ich sowieso so wertvoll, dass du auch in all deinen Sachen, die du machst, wirklich immer offen und auch ehrlich, das hast du ja vorhin ausgeführt, das so raushaust. Auch wenn du dann dadurch auch streitbar wirst. Das ist ja viel wertvoller, wenn man sich auch mal dann dran reiben kann. Und auch wenn du dann auch mal zurückruderst, das gehört ja dann auch mal dazu, ne? Wir haben ja in Deutschland absolut eher so diese Debattenkultur, ne? Ich bleib bei meinem Standpunkt. Das sehen wir in der Politik, das sehen wir gesellschaftlich überall, das sehen wir bis in die Schule. Aber einfach mal zu sagen, guck mal, ich kann mir das vorstellen, oder okay, es ist ganz anders eingetreten, aber diesen Dialog mit Respekt zu führen, ist mir auch sehr wichtig. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Schöne Grüße.
Danke dir.
Und wenn du mal wieder hier bist, sag Bescheid. Wir hauen natürlich alles in die Shownotes, also check das mal aus, den Newsletter, cool, den Podcast von Sascha, Website. Und
vielen Dank.
Ja, bis bald. Dank dir.
Bis bald, Gabriel. Danke dir. Ciao.
Ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Sascha Palmberg. Alle Links wie immer in den Shownotes, also LinkedIn, seine Website, sein Newsletter mit Tacheles, sein Podcast. Er ist ja wirklich auch sehr, sehr aktiv. Social Media mäßig ja sowieso. Habt ihr ja heute auch gehört. Ansonsten gebe ich euch auch nochmal meine Website mit rein. Besucht sie gerne, schreibt mir dort euer Feedback, schreibt mir dort auch, was ihr euch noch wünscht in diesem Podcast, dass wir das ganze Format gemeinsam weiterentwickeln. Und ihr seht dort auch, wo ich demnächst bin, manchmal auch auf Konferenzen oder auf Corporate Events als Speaker oder Moderator. Wenn ihr mögt, können wir da auch zusammenarbeiten. Kommt gerne auf mich zu, schreibt mich an und dann können wir da auch gemeinsam etwas auf die Beine stellen. Ansonsten ist es natürlich auch möglich, in diesen Podcast zu kommen als Sponsor. Das heißt, ihr könnt diesen Podcast präsentieren und auch da könnt ihr gerne auf mich zukommen und mich anschreiben. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann seid so gut und bewertet diesen Podcast. Das könnt ihr sehr, sehr einfach tun. Auf Apple Podcasts und Spotify zum Beispiel könnt ihr Sterne verteilen. Wenn es euch gut gefällt, gerne 5. Und ihr könnt eine kurze Rezension schreiben. Auch das wäre toll, damit wir im Ranking weiter steigen. Schöne Ostertage, macht's gut, bleibt gesund und bleibt connected.